ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder zuhörst. Dieser Podcast rund um die Gestaltung, Führung und Beratung von Unternehmen und anderen Organisationen erscheint für dich jeden Mittwoch und präsentiert dir Fachwissen jenseits des Management-Mainstreams. Nichts macht einen größeren Unterschied in der Praxis als die Denkwerkzeuge, die wir nutzen. Wir bei Lea unterscheiden uns von vielen anderen Beratungshäusern durch die Anwendung systemischer Theorie. Und wir kommen mit ihr zu anderen Erklärungen und machen deswegen Führungs- und Gestaltungsvorschläge, die sich für unsere Kunden hoffentlich auch als wirksam erweisen. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann bin ich mir sicher, kannst du eine Menge lernen und bist immer auf der Höhe der Zeit, was Organisationsentwicklung angeht. Gib mir doch mal ein Feedback dazu, wie du unseren Podcast findest. Du kannst uns dazu zum Beispiel eine Rezension auf Apple Podcast geben. Und ja, ich weiß, das gibt manchmal eine Hürde, es dann auch tatsächlich zu tun. Und deswegen möchten wir dir es heute etwas schmackhafter machen, denn wir verlosen heute unter allen Rezensionen, die bis Ende Mai 2024 bei uns eingehen, 3 Exemplare des Real Book of Work. Sende uns dafür einfach einen Screenshot deiner Bewertung an welcome@become-better.org. Ja, vielen Dank schon mal im Voraus. Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, wie das systemische Denken in die Welt kam. Nun, hier wären viele Quellen zu nennen, doch den Arbeiten einer Person ist besonders viel zu verdanken. Ich spreche von Gregory Bateson. Bateson gilt als Schlüsselfigur der Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Er lebte von 1904 bis 1980, wäre also in diesem Jahr 120 geworden und galt vor allem als Anthropologe. Er verfasste allerdings auch Texte zu Themen der Biologie, Philosophie, Kulturtheorie, Kybernetik, Kommunikationstheorie und Schizophrenieforschung. Seine Arbeiten gehören wohl zu den einflussreichsten auf diesen Gebieten. Ein Werk, von dem du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wahrscheinlich schon gehört hast oder das in deinem Bücherregal stehen mag, ist Steps to an Ecology of Mind aus dem Jahr 1972, ins Deutsche übersetzt mit Ökologie des Geistes. Der Titel verweist, wobei sich da die Kritiker auch streiten, aber wahrscheinlich am ehesten auf den größeren Zusammenhang des Seins, auf das Verbundensein unserer Existenz mit unserer Lebenswirklichkeit und mit der ganzen Welt. Das Buch gibt es übrigens auf der Website der Universität Santa Barbara als PDF zum freien Download. Und den Link stellen wir euch in die Shownotes. Eine wohl erstmals richtig gut lesbare und kurze Einführung in das Gesamtwerk Bateson fertigte mein heutiger Gast vor rund 20 Jahren an. Es heißt Gregory Bateson, eine Einführung in sein Denken. Und es liegt mir hier als zweite Auflage vor und erschien im Karl-Auer Verlag. Link natürlich ebenfalls in den Shownotes. Wolfram Lutherer, Studium der Soziologie, Philosophie, Erziehungswissenschaft und Architektur, lebt beruflich und privat in 2 Welten. Zum einen in Luzern, in der Schweiz und zum anderen in Freiburg im Breisgau. In Luzern kümmert er sich um die Leitung der Bibliothek der Luzerner Universität und der Pädagogischen Hochschule. Und in Freiburg um die systemische Praxis. An beiden Orten und wie er selbst auf seiner Website schreibt, auf unzähligen Zugfahrten entstehen Ideen über ökosystemisches Denken und vieles mehr. Er veranstaltet gerne Kurse und Workshops rund um systemische Theorie und Praxis. Und seine besonderen Steckenpferde hierbei sind die 3 großen systemischen Vordenker Gregory Bateson, Heinz von Förster und Umberto Maturana. Dabei erkundet er Prozesse unseres Denkens und Lernens im organisationalen und auch im privaten Kontext und mitsamt dem wichtigen Bezug auf die Ökologie unserer Weltbilder. Und gerade frisch erschienen ist sein erster Roman, Der Gügel. Ja, herzlich willkommen soweit erstmal, lieber Wolfram, hier in unserem virtuellen Podcast-Studio. Ich freue mich, dass wir über diesen Vordenker und jemanden sprechen, den wir, glaube ich, beide sehr schätzen.
Ja, herzlichen Dank für deine liebe Einladung, liebe Christina. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute und bin dann gespannt, in welche Irrungen und Wirrungen und Tiefen wir uns hineinbegeben werden. Danke für deine Einführung. Und ja, wollen wir einfach loslegen?
Dann legen wir einfach los. Und ich habe es ja schon gesagt, die Beschäftigung mit den Denkfiguren von Gregory Bateson ist eines deiner Steckenpferde. Was fasziniert dich denn so an ihm?
Ich hole vielleicht kurz ein bisschen aus, weil du hast ja vorhin schon erzählt, ich habe unter anderem Architektur studiert. Das heißt, ich habe zuerst Architektur studiert und dann nach dem Vordiplom mich auf die sozialen Geisteswissenschaften weiterentwickelt. Und da war Bateson schon auch, glaube ich, so ein Stück mit dem Grund, weil ich bin da in dem netten kleinen Städtchen Darmstadt in einer schönen kleinen Buchhandlung einem Buch über den Weg gelaufen von dem leider schon früh verstorbenen Gestaltpsychologen Gerhard Porterle. Das hieß Autonomie, Macht und Liebe. Und da waren diese ganzen Systemiker und Konstruktivisten alle beschrieben. Und da hat mich dieser Bateson erstmal so besonders interessiert. Und dann habe ich mich da reinbegeben. Habe dann während des Studiums festgestellt, immer wieder, wenn ich Fragen hatte, habe ich den genutzt, habe dann mich letztlich einfach auch dann entschlossen, mich dann wissenschaftlich mit zu kümmern. Und was mich inspiriert an Bateson ist einfach diese andere systemische Sicht auf die Welt, die sich nicht so sehr in diesen ganzen Reduktionismen zurückzieht, die wir auch gerade heute wieder sehr, sehr stark spüren in verschiedensten Kontexten.
Okay, und was das genau ist, da gucken wir uns das jetzt mal genauer an. Und ich habe auch so den Eindruck, ich habe mich jetzt natürlich auf unseren Podcast ein bisschen vorbereitet, habe mir nochmal das ein oder andere angeschaut, dass vieles von dem, was Bateson in die Welt gebracht hat, vielleicht heute auch für uns, die sich Systemiker nennen, schon so selbstverständlich geworden ist, dass es einem fast schon schwer fällt, den Blick nochmal zurückzuswitchen auf dieses, ja, aber wie war es denn vorher? Oder wie kann man es denn anders denken? So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da manchmal, denke ich, ja, wieso, ist doch total klar. Ach so, ja, nee, das war es ja gar nicht so. Und wir werden es heute natürlich gar nicht schaffen, uns durch sein gesamtes Werk zu bewegen. Wie soll das auch gehen? Und vielmehr möchte ich mit dir einige wenige Scheinwerfer richten auf einige Kernideen seines Denkens. Und man könnte sie ja auch mit Denkwerkzeug bezeichnen. Oder was hältst du von dem Begriff Denkwerkzeug?
Warum auch nicht? Wenn man den Werkzeugbegriff verwenden möchte fürs Denken, kann man das gerne tun. Es ist ja auch nur eine Metapher. Und da bleiben wir bei Bateson mit Metaphern.
Ja, das ist ja so, das Werkzeug passt für mich insofern immer sehr gut, weil das Werkzeug macht ja noch nicht das Werk und es kommt dann eben doch sehr davon ab, es hängt sehr davon ab, wer es nutzt und es wie einsetzt. So. Und lass uns doch tatsächlich mal gucken, Kernideen seines Denkens. Wenn ich dich jetzt fragen würde, also es gibt ja viele Kernideen und du hast dich ja auch in deinem Buch da so sehr schön durchbewegt. Gibt es so drei Lieblingskernideen, / Denkwerkzeuge von Bateson, von denen du sagst, da ist für mich persönlich die größte Kraft drin oder das ist für mich persönlich etwas, was einfach unbedingt genannt werden muss, wenn man an Bateson denkt oder über ihn spricht?
Ja, tatsächlich. Ich hatte ja deine Fragen schon vorher ein bisschen lesen dürfen und habe mir dann überlegt, was sind eigentlich die drei Denkwerkzeuge. Vielleicht wird es dahingehend auch ein bisschen klarer, warum ich mich gerade mit Denkwerkzeugen ein bisschen schwer getan habe, weil letztlich geht es bei Bateson und den Systemikern um eine andere Art zu denken. Mhm. Und beim werkzeughaften Begriff bleiben wir immer noch so ein bisschen mit dem Vermittelnden drin. Die drei Geschichten, die ich heute, oder die drei Ideen, die drei Denkwerkzeuge in deiner Konnotation, die ich heute mitgebracht habe. Das erste ist die Idee, eine Idee, die ja sehr, sehr spät ausspricht, die Idee einer doppelten oder mehrfachen Beschreibung. Double Description ist dann die englische Chiffre dafür. Und wir haben das eigentlich sehr, sehr gut wahrgenommen bei der mittlerweile so einigermaßen überstandenen Corona-Epidemie. Man konnte sagen, ja, wir müssen alles jetzt auf die Reduktion der Erkrankung irgendwie reduzieren. Man hat festgestellt, das tut der Wirtschaft nicht gut. Und dann hat man festgestellt, das tut dem Sozialen nicht gut. Und jemand wie Bateson sagt von Anfang an, lass dich jetzt nicht mit einer Beschreibung irgendwie abfertigen. Schau mal nach, was gibt's in anderen Perspektiven und nimm alle Perspektiven zusammen und sag dann nicht, das ist die wichtigste, die eine auszuwählen, sondern versuche zwischen denen zu vermitteln. Und das macht das systemische Denken auch zu einer entsprechenden Herausforderung, dass man sich da manchmal ein bisschen auch verlieren kann, wenn man dann nicht irgendwie hinreichend fokussiert bleibt. Das wäre so das erste Denkwerkzeug.
Wunderbar. Und doppelte Beschreibung, da könnte man jetzt ja erstmal denken, zwei reichen. Aber das meinte er nicht so, sondern er meinte durchaus, wie du schon sagst, nimm mal alle möglichen Perspektiven zusammen, alle, denen du nur irgendwie begegnen kannst. Und das ist ja, glaube ich, schon mal eine Anstrengung, die man da leisten muss. Denn es ist, glaube ich, schon die Frage, wann ist auch genug? Oder wann habe ich denn jetzt ausreichend Perspektiven, um zu sagen, so, jetzt mache ich aber auch mal den Sack zu und komme jetzt dann eben doch mal zu einer Einschätzung der Lage.
Genau, das ist die Herausforderung. Und er meint natürlich immer mit den Beschreibungen, auch Beschreibungen, die sich irgendwie auch bestätigen lassen und wiederholen lassen oder auch wirklich geteilte Beschreibungen sind. Also zurück zu Corona mit irgendwelchen Schwurbeleien und von wegen Impfstoffe würden innerhalb von einem halben Jahr so und so viele Menschen töten. Derlei Prognosen würden da nicht dazu gehören, um da mal freundlich als Prognose zu bezeichnen.
Ja, genau. Und war er eigentlich, als er das Konzept aufgebracht hat, könnte man sagen, er war da auch schon konstruktivistisch unterwegs? Also im Sinne von, dass ja dann doch die Beobachtung sehr stark die Beschreibung ausmacht oder dass es eben dann doch auch wieder sehr darauf ankommt, wer eigentlich was genau beobachtet?
Auch ich denke, Bateson war sehr, sehr früh bereits als Konstruktivist aktiv und diese konstruktivistischen und systemischen Aspekte seines Denkens geben sich eigentlich wechselseitig jeweils die Hand.
Ja, ist gar nicht wegzudenken, ne?
Nö.
Okay, gut, das war Nummer eins. Was hast du noch mitgebracht an
Nummer zwei?
Denkideen,
ja. Ist ein Begriff, den wir auch im Alltag mittlerweile ein bisschen häufiger hören, Metakommunikation. Da gibt es ja auch von dem deutschen Psychologen Schulz von Thun diese berühmten vier Ohren mit verschiedenen Aspekten unserer Kommunikationsspiels. Bateson ist da noch mal ein Stück radikaler, auch wenn er früher geschrieben hat, indem er sagt, ja klar, Metakommunikation, da gehört zum Beispiel dazu, ist es jetzt ironisch gewesen oder was meine ich damit oder was auch immer. Aber für ihn ist der zentrale Punkt, dass wir vorab jeglicher Inhalte zunächst immer einmal Beziehungsaspekte verhandeln. Und dass diese Beziehungsaspekte dann eigentlich auch eine Weise, die Kommunikation auch kontextualisieren und auch deren, vielleicht auch deren Attraktivität, Vertrauensfähigkeit, Glaubwürdigkeit bedingen. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwie denken, der Herr Lutherer ist irgendwie ein blöder Schwätzer, dann machen Sie einen metakommunikativen Rahmen und werden wahrscheinlich das, was ich sage, abwerten und entsprechend nicht glauben. Wenn Sie sagen, das klingt ja eigentlich ganz sympathisch und ganz nett und irgendwie ein bisschen nachvollziehbar, dann sind Sie eher geneigt, stelle ich jetzt einfach mal, dem, was ich sage, nachzufolgen. Mhm. Oder das in die eigenen Überlegungen einzubeziehen, weil um Nachfolgen geht es ja wirklich nicht, sondern es geht eigentlich eher darum, sich inspirieren zu lassen und sich mental zu bereichern mit weiteren Möglichkeiten des Denkens und des Sehens.
Ja, also wie passend, denn auch ich hatte mir in der Vorbereitung den Begriff Metakommunikation nochmal rausgesucht, denn ich glaube, viele wissen auch gar nicht, dass er im Ursprung von Bateson stammt. Und man könnte ja auch sagen, er fasste es ja zunächst als Kommunikation über die Kommunikation, also das, was du gesagt hast, etwas eben auch zu rahmen als, wie ist es denn jetzt gemeint oder wie geht es mir eigentlich dabei oder das ist jetzt ironisch. Und das andere eben, und das finde ich noch so sehr bedeutsam, dass er hier die Idee des Kontextes ebenso stark mit reinbringt. Und so habe ich dich jetzt auch verstanden. Beziehung vor Inhalt könnte man auch sagen, oder die Beziehung Macht rahmt, ja, also ist der Kontext für den Inhalt. Und ohne Kontext kann man sich eigentlich gar nicht gut verstehen, könnte man auch sagen.
Ja, auf jeden Fall. Zum Begriff der Metakommunikation, aber doch soweit, Bateson selber hat ihn, glaube ich, meines Wissens aufgegriffen von Benjamin Whorf, einem Linguisten. Ah. Okay. Und dahingehend weiterentwickelt, behaupte ich jetzt einfach mal, müsste man nachschauen in den Texten.
Ist ja immer die Frage, wer war zuerst.
Ne? Ja, genau.
Ja.
Okay.
Gut, und wenn man heute Metakommunikation anführt, dann wird es häufig gemacht im Rahmen von, jetzt lass uns doch mal sozusagen in den Hubschrauber steigen, lass uns das Ganze doch mal von oben betrachten oder von außen betrachten. Und dann wird es häufig gleichgesetzt mit so dieser Bewegung hin zu einer Reflexion des Geschehens. Würdest du sagen, ja, das sind auch Konzepte, also Metakommunikation und Reflexion, die sehr eng zusammen sind? Oder würdest du sagen, nee, das ist schon noch mal für mich was anderes?
Ja, man kann das schon zusammennehmen. Ich glaube, ich mache jetzt gerade mal ein Architekturbeispiel, weil das habe ich damals im Studium auch erlebt. Dann haben wir alle ganz wundervolle Architekturmodelle gemacht und haben auf die Modelle dann drauf geguckt, wie die schöne Städte zu entwickeln waren und so weiter, haben also praktisch so den Abstand genommen zu dem, was wir gemacht haben, so ähnlich, wie du jetzt gerade auch formuliert hast. Aber mit dem Abstand haben wir immer auch so ein bisschen verloren, wie fühlt sich jetzt das kleine Männchen in diesen Gebäuden drin? Und die Systeme sagen immer, mach beides, bitte mach beides. Versuch einfach, beide Perspektiven einzunehmen, innen und außen wahrzunehmen, dich selbst mit einzubeziehen und andere auch zu achten und Interessen zu wertschätzen und ja eben ein bisschen komplexer zu denken.
Ja.
Und warum machen sie das? Wenn die Welt so einfach wäre, wie wir sie gerne hätten, bräuchte man das Ganze sicherlich nicht. Aber leider oder offenkundig ist die Welt ein bisschen komplizierter, als wir es uns manchmal wünschen würden.
Ja. Gut, wunderbar. Haken dran. Idee 2. Welche dritte würdest du noch priorisieren?
Da tue ich eigentlich 2 in 1 jetzt reinnehmen.
Na gut. 3a, 3b.
Ja, genau. Bateson reflektiert irgendwann in den 60ern über die Wurzeln der ökologischen Krise. Ja, das war schon in den 60ern ein Thema, die ökologische Krise. Und er ist ein kritischer Vordenker. Und da hat er eben neben Überbevölkerung und anderen Dingen auch einfach dieses Thema der Technik angesprochen und auch so diese Hoffnung, Technik wird es schon machen. Und wenn ich jetzt heute so Diskurse mitkriege, ja, wir brauchen jetzt nur noch eine bessere Technik, irgendwie CO2 wegmachen oder irgendwie neue Atomkraftwerke bauen, die dann irgendwie in 20 bis 30 Jahren vielleicht gebaut sein könnten, also für jetzt sofort gar nichts nutzen könnten, da sagt Bateson dann schon, Moment mal, das ist alles magisches Denken und du erhoffst jetzt gerade irgendwas, nimmst es mit in den gesellschaftlichen Diskurs, aber es ist eine magische Vorstellung, weil du weißt nicht, ob es funktioniert, du weißt nicht, ob du die Probleme wirklich lösen kannst. Und der späte Bateson hat sich sehr, sehr stark um solche Probleme auch gekümmert. Wir werden einfach unser Alltagsdenken einfach von Hoffnungen Erwartungen ähnlichem gekennzeichnet ist und das ist dann manchmal magisches Denken. Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat dafür ein sehr schönes Beispiel von einem Kleinkind, das dann irgendwie sieht, wie die Eltern den Lichtschalter betätigen, das Licht geht an und aus und seine Beobachtung war dann tatsächlich mal, wie das Kind den Lichtschalter anblinzelt, in der Hoffnung, damit diesen magischen Akt Licht an oder Licht aus auslösen zu können. Das machen wir ganz gerne, ohne es uns irgendwie bewusst zu machen.
Ja. War das jetzt schon 3a und 3b oder kommt jetzt noch 3b?
Die Technik war 3a und 3b war das magische Denken.
Genau. Da möchte ich gerne an dieser Stelle auf einen aktuellen Beitrag von Tom Lewold in seinem äußerst lesenswerten Systemmagazin verweisen, lieber Hörer, liebe Hörerin. Er schreibt nämlich dort, wie Gregory Bateson früher als andere die aufkommende ökologische Katastrophe vorausgesehen hat. Und den Link zu diesem Beitrag stellen wir dir natürlich auch gerne in die Shownotes. Ja, Also, wunderbar. Vielen, vielen Dank da für deine, Akzentuierung. Und ich würde sehr gerne mit dir jetzt dennoch auf noch die ein oder andere zusätzliche Denkidee schauen. Und zu Beginn vor allem auf das Konzept der Schismogenese. So, Achtung, jetzt kommt ein Karton. Ein Wort, das, glaube ich, viele noch nie gehört haben. Und mir scheint es so, dass aber in diesem Konzept eigentlich eines der basalsten oder auch wichtigsten Denkmodelle steckt. Wie würdest du es jemandem erklären? Also wir versetzen uns jetzt mal in jemanden, der oder die in einer Organisation arbeitet, vielleicht in einer Führungsrolle, in einer Gestaltungsrolle und es mit Konflikten zu tun hat in der eigenen Organisation. Also einfach nur mal so für uns als Kontext. Wie würdest du jetzt erklären, worum geht's eigentlich bei der Schismogenese und gerne auch natürlich, wie kam denn Bateson überhaupt darauf?
Okay, ich versuche erst kurz in das Wort reinzuspüren. Schisma ist eine Spaltung, Genese ist Entwicklung einer Spaltung, dass man das Wort ein bisschen versteht. Und wie kam er dazu? Der hat ein Volk früherer Kopfjäger in Neuguinea, die Yatmul, beobachtet und gesehen, das ist eine sehr, sehr aggressive, energetische Gesellschaft und hat dort eben in den 30er Jahren zwei kritische Verhaltensmuster wahrgenommen, die wir im Alltag sehr, sehr gut kennen, nämlich eine sogenannte symmetrische Schismogenese. Das heißt, es besteht ein Konkurrenzkampf um irgendwas. Das kennen wir uns im Alltag auch. Ich habe Recht. Nein, ich habe Recht. Ich habe viel rechter als du. Und am Ende werden die Fäuste geballt und man schreit sich vielleicht an. Da ist ein Konkurrenzkampf drin, in einem verbalen. Und der ist manchmal dann schwierig aufzulösen. Und das eigentlich Spannendere ist dann diese komplementäre Schismogenese, weil Konkurrenz und Konkurrenzprobleme kennen wir. Wir wissen auch, dass wenn man mal am Streiten ist, dass es schwierig ist, einen Streit aufzulösen. Mhm. Kennen wir es ja auch aus Organisationsberatungsgeschichten, dass es ja eine wichtige Frage ist, wie gehe ich mit Eskalation von Problemen um. Der andere Aspekt ist eben die komplementäre, wo er sagt, eine Dominanz und Unterwerfung können sich wechselseitig bedingen. Das heißt, dass eben zum einen eine Dominanzgeste von einem anderen Person verlangt, unterwirf dich mir, sonst drohe ich mit Gewalt. Das ist ja eigentlich der Standard. Aber umgekehrt war so die Wahrnehmung von ihm, dass eigentlich auch Unterwerfungsgesten wiederum Dominanzgesten hervorrufen konnten. Das war Batesons Versuch, diese Gesellschaft zu sehen, und hat die irgendwie als ein Pulverfass wahrgenommen, weil er nur diese eskalativen Interaktionsmuster gesehen hat und so die Alltagskooperation, die auch leisteten, ein bisschen ausgeblendet hat. Das hatten wir dann nicht so spektakulär, hat er dahingehend auch nicht so sehr mit reinbezogen. Und da sehen Sie jetzt auch schon wieder so eine systemische Geschichte. Ich kann sagen, jo ja, da ist was an komplementären Geschichten und ich muss jetzt mich drum kümmern und so weiter. Aber Moment mal, was ist noch da an Ressourcen? Wo sind irgendwie Dinge, die gut funktionieren? Schauen wir doch erstmal an, was wir haben und was gut läuft, statt uns einfach auf die sichtbaren großen Problembären und Bärinnen drauf zu stürzen. Mhm. Das wäre mal so ein erster Versuch einer Antwort. Mhm.
Ja, und vielleicht nochmal so die Rückfrage. Also es geht ja eben um diese Erklärung von Kommunikationsmustern, Beziehungsmustern. Und das war ja sowieso der Magic Move, so nenne ich das jetzt mal, den Bateson ja vollzogen hat, also nicht nur bei der Schismogenese, sondern ja auch später, nämlich immer hinzuzunehmen, wie entwickelt sich denn überhaupt so etwas? Und es hat nicht nur mit der Eigenschaft oder Verfasstheit oder mit dem Verhalten einer Person zu tun, sondern wir müssen es eben immer im Kontext betrachten, dieser Beziehung und dieses Verhältnisses, was mindestens zwei Personen miteinander haben. Das war erstmal der große Unterschied. Da können wir auch gleich einmal noch mal hinschauen, wenn es um das Thema Lernen geht. Und das andere, wo ich jetzt noch mal eine Rückfrage hätte, es geht ja um dieses, es schaukelt sich was auf und es eskaliert, ne? Und es kommt eben zu so einem Zerwürfnis. Und bei der symmetrischen Eskalation kann man sich das wunderbar vorstellen. Ne, höher, schneller, weiter. Wer macht den besten Witz? Und ich weiß noch einen besseren Witz. Und nein, ich bin aber noch witziger. Und irgendwann, wie du schon sagst, werden die Fäuste geballt. Bei dem komplementären Muster oder bei der komplementären Beziehung könnte man doch eigentlich denken, ja, aber dann ist doch alles gut. Also wenn jetzt eine Person sich dominant verhält und die andere sich unterwirft und umgekehrt, die eine unterwirft sich und erzeugt bei dem anderen damit ein Dominanzverhalten, dann könnte man doch sagen, ja, dann ist doch aber alles in Balance. Wieso sollte es sich denn jetzt aufschaukeln hin zu einem Zusammenbruch?
Naja, in Balance kann vieles irgendwie sein. Auch das Symmetrische kann in Balance sein. Das Wettrüsten der USA und der UdSSR bis in die 90er Jahre hinein war eine ziemlich schreckliche Balance. Irgendwie jeder Seite hat mehr Raketen gebaut. Das war ein Gleichgewicht des Schreckens, wie es dann hieß. Der asymmetrische Bereich, also dieser komplementäre Bereich, ja, das ist vielleicht dann die Sicht der dominanten Person nach dem Motto, jo, da ist jemand unterworfen und ist doch gut und das passt doch jetzt alles, das ist doch jetzt irgendwie alles gelöst. Ich weiß nicht, ob die unterworfene Person das Ganze gleich sehen würde. Wir sind natürlich da letztlich sehr, sehr schnell bei Fragen von Menschenrechten, von Wertschätzungen, von der Weise, wie wir wechselseitig uns Raum beanspruchen und bereit sind zu sagen, Moment mal, das ist ein geteilter Raum und da kann sich nicht einer das größte Stück davon nehmen, bloß weil er irgendwie die gröbsten Fäuste ausgepackt hat und die anderen mit auf Leib und Leben vielleicht auch bedroht. Also so ganz freiwillig, glaube ich, unterwerfen sich diese wenigsten Leute. Dass ich natürlich akzeptiere, dass du jetzt vielleicht in irgendeiner Sache viel, viel mehr weißt als ich, ist ja was anderes. Dann sind wir in einer Lehrer-Schüler-Relation und du als Lehrerin teilst mir mit, ja, da habe ich meinen Dings. Oh ja, spannend, das nehme ich jetzt gerne mit. Aber das ist ja keine Form der Unterwerfung, sondern eine andere Form einer komplementären Interaktion, die aber nicht schismogen ist. Also nicht diese unheilvolle Tendenz mit beinhaltet und im nettesten Fall werde ich irgendwann mich emanzipieren und sagen, oh, jetzt weiß ich aber irgendwie gleich viel wie die Christina oder ich habe noch zwei, drei andere Sachen gelernt und kann das vielleicht auch mit der Christina teilen.
Genau. Ja, genau. Also während ich so drüber nachdenke, ich glaube, es geht eher um dieses, wird es akzeptiert oder wird die Beziehung versucht anders, also versucht jemand die Beziehung anders auszuhandeln oder versucht jemand die Beziehung anders zu haben? Und ich könnte mir eben vorstellen, dass in dem Moment, wo eben mindestens eine Seite sagt, das will ich aber anders haben, es sich dann eben genau aufschaukeln kann. Na gut, aber wir lassen das mal so, wir lassen das mal an der Stelle so stehen. Lass uns doch einen Schritt weiter gehen. Du hast in deinem Buch darauf folgend auch, ich glaube, du bist ja auch ein bisschen so zeitlich vorgegangen. Also wie hat sich sein Denken entwickelt? Welche Ideen hat er in die Welt gebracht? Und da geht es auch um die Unterscheidung von strengem und lockerem Denken. Könntest du uns da bitte mitnehmen und uns mal erklären, was meinte denn Bateson mit strengem und was meinte er mit lockerem Denken? Und inwiefern war das jetzt überhaupt relevant, diesen Unterschied einzuführen?
Okay, er sagt, dass wissenschaftlicher Fortschritt in seiner Wahrnehmung zumindest, wissenschaftlicher Fortschritt, könnte vielleicht auch technischen Fortschritt sagen, aber auch sozialen Fortschritt, aus einer richtigen Mischung besteht. Und das eine ist natürlich die Regeln der Kunst anzuwenden und ernst zu nehmen, die physikalischen Gesetze, das biologische Wissen, was auch immer. Und dann aber einfach auch mal spielerisch mit umzugehen und Kontexte zu öffnen und vielleicht zu schauen, ja, wenn ich jetzt das eine, was ich da gelernt habe, auf ein neues Gegenstandsfeld beziehe, was passiert denn da eigentlich? Und dann nicht sagen, oh ja, toll, ich habe das jetzt gewusst, das geht, sondern einfach mal zu spielen, locker zu denken. Und sich dann auch mit einer anderen Form der Kontexte, auf eine andere Form der Kontexte einzulassen. Und idealerweise dann das, was man mit diesen lockeren Gedankenspielchen dann glaubt, Neues gefunden zu haben, dann wieder mit strengem Denken gegenzuprüfen. als nicht, oh, ich war jetzt ganz überwältigt von irgendwas und das ist irgendwie ganz toll und so machen wir es jetzt, sondern Moment mal, passt das jetzt eigentlich zu meinem sonstigen Mindframe, zu meinem sonstigen Wissen oder bin ich jetzt dabei irgendwie die Seiten zu verlassen, die einfach noch nachprüfbar und kommunizierbar sind für andere. Mhm. So wäre mal ein Versuch. Mhm.
Ja, also ich habe es auch so verstanden, dass er sagt, oder dass er einfach auch jemand war, der ja auch aufbegehrt hat gegen diese klassischen wissenschaftlichen Kategorien. Und der ja dann eben auch, und das macht ihn ja sehr aus, Ideen aus der Biologie hergenommen hat und damit auf Kommunikation geschaut hat. Oder Ideen aus der Philosophie genommen hat und damit dann eben auch auf Kommunikation geschaut hat, ne? Und der eben diese verschiedenen Wissenschaften oder der auch bestimmte Phänomene aus Wissenschaften auf andere übertragen hat. Also so habe ich es auch verstanden, dass er sagt, und das ist natürlich auch ein Stück weit lockeres Denken, indem ich jetzt einfach mal total mutig bin und mich frage, wenn ich die Farbe blau nehme, was kann ich dann jetzt hier beobachten? So grob gesagt. Und es dann eben wieder eng zu führen, und das hast du gerade schön beschrieben, nämlich dann auch wieder streng zu werden und zu sagen, nee, jetzt verliere ich mich aber hier nicht in meiner Kreativität oder Fantasie, sondern muss noch mal gucken, was wollte ich jetzt eigentlich noch mal erforschen. Mhm. Ja. Das Wort Kontext habe ich schon eingebracht und ich habe auch den Eindruck, dass die Einführung dieses Konzepts der Kontext, also mir erscheint es als ein wahnsinnig großer Sprung damals in einer Welt, in der eben auch noch mechanistischer gedacht wurde als heute immer noch und in der es eben auch sehr stark darum ging, zuzuschreiben, also Ursachen zuzuschreiben, lineares Denken zu vollziehen und zu sagen, ne, das kommt daher oder der ist schuld oder die ist schuld. Und da habe ich bei dir auch gelesen, ist es ja auch zum Beispiel im Zusammenhang mit Lernen beziehungsweise der Entwicklung bestimmter Gewohnheiten bei ihm um den Kontext gegangen. Magst du uns da nochmal mitnehmen?
Uiuiui, jetzt nimmst du aber gleich zwei Themen in eins, Kontext und
Lernen. Oh, entschuldige.
Da muss ich jetzt schauen, wie ich mich durchsortiere. Ich versuche es mit dem Kontext mal sehr schnell zu machen. Wir kennen Kontextualisierung in einer sehr einfachen Weise. Wenn wir beim sonntäglichen Tatort sehen, wie ein Mensch erschossen wird, rufen wir wahrscheinlich nicht die Polizei an. Wenn wir es doch täten, würde die Polizei fragen, ja, wo wurde er erschossen? Ah, im Tatort, ja, vielleicht schickt man doch lieber die Psychiatrie bei Ihnen vorbei. Also wir haben Kontexte, die Rahmung generieren für Realitäten. Und wir kennen das auch in unserem Alltag. Wir haben andere Rollen, die wir vielleicht zu Hause im beruflichen Kontext einnehmen. Wir haben, je nachdem, wo wir im beruflichen Kontext in der Hierarchie stehen, verschiedene Rollen. Und wenn ich jetzt gerade auf Organisationen rüberschaue, dann ist es natürlich spannend zu sagen, ja, Moment mal, schauen wir doch mal ein bisschen an, wie wir eigentlich unsere Organisation denken und rahmen und uns vorstellen und können wir nicht daran ein bisschen was rütteln? Weil wenn wir den Kontext verschieben, haben wir vielleicht eine andere Weise der Wirklichkeit. Die lustigste Kontextverschiebung war ja die Aufgabe des ptolemäischen Weltbildes. Nicht die Erde kreist um die Sonne, sondern die Sonne um die Erde. Und plötzlich hat es klick, klick, klick gemacht und viele Sachen wurden kapiert. Und das ist immer so ein bisschen die Hoffnung, mal mehr, mal weniger berechtigt, dass man mit Rahmensetzungen, mit Kontextverschiebungen vielleicht auch irgendwie festgefahrene Denk- und Verhaltensweisen auflockern könnte. Dann atme ich kurz durch und kann zum Lernen übergehen oder hast du noch eine Zwischenfrage?
Nee, alles gut. Ich komme mit.
Okay. Bateson unterscheidet sich jetzt von anderen Lerntheoretikern dahingehend, dass er sagt, Lernen findet gleichzeitig auf mehreren Ebenen statt. Die muss ich jetzt nicht alle ausdifferenzieren. Aber das Wichtige ist, wir haben ganz viele Dinge, wo wir eigentlich gar nicht lernen wollen, wo wir einfach eine Welterwartung haben. Das heißt, wenn ich die Türklinke runtermache, erwarte ich, dass die Tür auch aufgeht und will da nichts lernen. Das ist bei ihm ein Lernen null. Und wenn ich wiederum sehe, ich habe die Türklinke in der Hand, dann sehe ich gut, als was kaputt gegangen. Jetzt muss ich mit umgehen und was verändern. Und das ist unser Alltagslernen, verkabeln lernen oder was weiß ich auch immer. Und er stellt dann fest, dass wir unsere Lernvorgänge eben auch strukturieren. Das heißt, irgendwann lerne ich, wie ich am besten verkabeln lerne. Irgendwann lerne ich, wie ich die Welt organisiere. Irgendwann lerne ich eine Welterwartung. Das heißt, seine Wahrnehmung war die, dass wir ständig so einen reflexiven Akt haben, dahingehend, dass wir über Lernvorgänge, seien sie erfolgreich, seien sie nicht erfolgreich, eine Kontexterwartung an die Wirklichkeit generieren, nach dem Motto, ja, so ist die Welt. Mhm. Und das sehen wir dann wiederum in vielen Diskursen, dass dann Menschen mit verschiedenen Kontexterwartungen sich ganz, ganz heftig bekriegen, weil das eben nicht real ist, sondern eben konstruiert ist und auf vielen Seiten Erfahrungsessenz gedrängt und trotzdem gibt es nicht den wahren Kontext. Das sieht man jetzt fast schon wieder in der Schleife zu Double Description. Mhm. Und ich denke, das ist das, was ein systemisches Denken ausmacht. Wir hüpfen auch ein bisschen von verschiedenen Punkten, immer auch mit dem Eingeständnis, ja, die Welt ist halt einfach komplexer, als wir es uns gerne wünschen würden. Und ich glaube, die zentrale Botschaft der Systemiker, zumindest wenn ich mich jetzt als Systemiker irgendwie verstehe, ist, lass dich bitte nicht mit einfachen Erklärungen abfinden, weil die können nicht stimmen. Wenn sie einfach wären, müsste man nicht drüber diskutieren.
Ja, vielen Dank. Also was ich da auch so faszinierend finde eben, deswegen nochmal Stichwort Lernen, auch als Entwicklung bestimmter Gewohnheiten, dass er ja auch sehr stark markiert hat, nein, das ist nicht alles in uns angelegt, es ist nicht unausweichlich, wie wir werden, sondern es geht natürlich immer in Interaktion und über die gelernten Kontexte. Und wenn zum Beispiel jemand sich entwickelt als jemand, der als bequem bezeichnet wird, dann ist es natürlich erstmal auch spannend, welche Lernerfahrungen wurden da gemacht, welche Lernkontexte gab es eigentlich und vor allen Dingen, in welchen Kontexten verhält sich denn jemand so, dass jemand anderes sagt, ja, da ist jemand bequem. Und in welchen Kontexten macht er aber vielleicht unter Umständen genau das Gegenteil davon?
Ja, finde ich ein schönes Beispiel. Danke dir.
Ja, und das hast du ja auch in einem Buch nochmal beschrieben, nämlich das Konzept der Endverknüpfung oder vielleicht könnte man auch besser sagen Endenverknüpfung, im Englischen ja als Endlinkage bezeichnet, dass man nämlich zum Beispiel immer beides erwirbt. Also ne, bequem und, was wäre jetzt das Gegenteil, fleißig. Das heißt, es werden immer beide Pole erworben. Das ist auch ein Gedanke, den Bateson sehr stark getrieben hat. Also kam der eigentlich ursprünglich auch aus der Lerntheorie oder wo ist der zu verorten?
Den hat er eigentlich schon vor der Lerntheorie formuliert, auch schon in den 30er Jahren. Ja, vielleicht ist es auch zeitlich nah beisammen gewesen, da müsste ich jetzt gerade passen. Mhm. Wichtig ist einfach, wir hatten ja vorhin auch die komplementäre Schismogenes, sprich Dominanz und Unterwerfung. Und Bateson sagt dann dazu, die Person, die sich gerade unterwirft, sei es vielleicht ein Kind bei einem ultra-autoritären Elternteil, weiß dann eigentlich aber auch, wie man sich autoritär verhält und kann dann irgendwann das erfahrene Unheil bei den eigenen Kindern weitergeben, weil es nicht nur Unterwerfung lernt, sondern eben auch Dominanz. Mhm. Und das ist so diese ambivalente, spannende, komplexe Krux an der ganzen Geschichte. Wir lernen zum Glück beides, ist ja auch schön, aber es ist nicht immer schön, dass wir beides lernen, weil wir dann einfach auch dann Dinge weitergeben, weil sich einfach Muster aufgebaut haben und wir die Welt in einer Weise widerspiegeln, wie wir sie halt erfahren haben, wenn wir nicht drüber nachdenken.
Ja. Ja, vielleicht zum Schluss die wohl am bekannteste, die bekannteste Idee von Bateson oder das Zitat, das man am ehesten kennt, ist ja dieses: der Unterschied, der einen Unterschied macht. Und ich möchte gerne mal aus deinem Buch ein Zitat vorlesen, das du wiederum dort zitiert hast, auf Seite 71, wenn jemand nachlesen möchte. Unterschiede, die einen Unterschied machen. Wenn ich gegen einen Stein trete, dann gebe ich dem Stein Energie und er bewegt sich mit dieser Energie. Und wenn ich einen Hund trete, dann stimmt es, dass mein Tritt einen teilweise newtonschen Effekt hat. Ist er fest genug, dann könnte mein Tritt den Hund in eine newtonsche Flugbahn versetzen, aber das ist nicht das Wesen der Sache. Wenn ich einen Hund trete, dann reagiert er mit der Energie, die aus seinem Stoffwechsel kommt. In der Steuerung der Handlung durch Information ist die Energie bereits vor der Einwirkung von Ereignissen in dem Reagierenden vorhanden. Und dabei ging es vor allem darum, dass unsere Erkenntnis auf der Wahrnehmung von Unterschieden basiert. Hast du ein bisschen Kontextwissen dazu? Ich habe mich immer gefragt, wo kam Bateson dabei her? Wie ist er darauf gekommen? Denn man könnte ja auch sagen, das ist ja auch das, was so in der systemischen Theorie häufig den Mathematikern zugeschrieben wird. Ne? Häufig wird hier ja auch Spencer Brown und so weiter zitiert. Oder hat er das wiederum von Bateson? Oder was hast du da für ein Kontextwissen?
Also nur noch mal zur Klärung, ich weiß nicht, ob du das angesprochen hast, aber das Hundebeispiel kommt von Bateson, nicht von mir.
Genau, ja, ich hatte gesagt, du hast ihn dort in deinem Buch zitiert. Genau.
Also, und ich bin auch überzeugt, dass Bateson keine Hunde getreten hat.
Ja, ganz bestimmt nicht.
Einfach nur das Beispiel, das man unterscheidet zwischen einer physikalischen Welt und einer informationsverarbeitenden Welt. Und die Sache ist kritisch und wichtig, und das Wichtige für ihn ist eben diese Chiffre, Information als Unterschied, der einen Unterschied ausmacht, Difference that makes a difference auf Englisch. Das ist ja konstruktivistisch gedacht, das heißt, er will einfach auch klar machen, also er macht zwei Sachen klar. Erstens sind die Sinneswahrnehmung, die wir haben, Kodierungen von der Außenwelt. Das heißt, ich höre jetzt nicht eins zu eins, was außen ist, sondern das, was meine Ohren via Nervensystem mir vermitteln. Ist noch ein bisschen komplexer, okay? Mhm. Und dann ist auch die Frage, was mache ich daraus? Wenn ich mit jemandem spazieren gehe und danach tauschen wir uns aus, was wir gesehen haben, haben wir wahrscheinlich ganz verschiedene Dinge gesehen. Weil wir aus der Vielzahl an Unterschieden verschiedene als relevant, als bedeutungsvoll herausgenommen haben und daraus eine Information gemacht haben. Mhm. Und für Bateson ist es wichtig, dass er eben dass er unsere Welt als eine informatorische Welt anschaut. Das geht auch in die Biologie zurück. Dort werden auch letztlich die Gene entscheiden ja nichts. Die Gene sind auch in einer Informationskette drin von Signalumwandlungsgeschichten, dass sie von außen teils an- und abgeschaltet werden, dafür gar nichts können. Und das ist das, was für Bateson einfach das Wichtige ist. Wir sind in signalverarbeitenden Prozessen drin. Diese andere Sicht auf die Wirklichkeit zu gehen, steht vielleicht als eine zweite Beschreibung dann einfach neben der Standardsicht.
Ja. Ja, und auch hier eben immer wieder der Beobachter, die Beobachterin, die dort einen Sinn auch gibt. Ne? Also er bezieht sich ja dabei auch auf Alfred Kotschipski und seinen berühmten Satz, the map is not the territory. Ne? Also die Landkarte ist nicht das Gebiet, nicht das Territorium. Und dann schreibt er ja auch, mit dem Territorium an sich sei nämlich gar nichts anzufangen. Und alle Phänomene seien ja letztlich auch nur Erscheinungen. Und letztlich geht's dann immer um den Beobachter, der oder die sich in irgendeinen Zusammenhang damit bringt und sagt, hier beobachte ich jetzt eben auch einen Unterschied. Würdest du das so stehen lassen können?
Ja, ich meine, man kann es ja auch in eine Kette bringen von diversen Geistesgrößen. Bei Immanuel Kant heißt es, dass wir das Ding an sich nicht wahrnehmen, also die Welt, wie sie ist, quasi nicht wahrnehmen, sondern nur als Erscheinung wahrnehmen können, also auch nur Karten haben. Mhm. Und der berühmte kybernetische Vordenker Heinz von Förster sagt dann, Moment mal, wir haben gar nichts von, keine Ahnung vom Territorium, wir haben einfach nur Karten. Und du und ich könnten uns bis zu unserem Lebensende darüber streiten, ob wir eine identische Beschreibung, sagen wir, eines Stuhles hinbekommen. Weil wir müssten uns über eine ganze Reihe von Prämissen einigen, was für die Beschreibung von bloß einem Stuhl bedeutungsvoll sein könnte. Farbe, Textur, Gewicht, Konstruktion und was auch immer, Geruch. lässt sich ja beliebig irgendwie fortsetzen.
Ja, lieber Wolfram, wir kommen zum Schluss leider, aber vielleicht, ich möchte noch einen Satz aus deinem Buch zitieren, den ich hier auch ganz wunderbar fand zum Ende hin. Bateson liefert ja keine geschlossene Darstellung seiner Theorien und dennoch lassen sich seine Denkmodelle irgendwie zusammenfassen in ein Ganzes. Und wie du schreibst, Zitat, indem der Mensch in einer veränderten Rolle seinen Platz erhält, als Erkennender und darin zugleich als abhängig von einem größeren Ganzen. Ja, und in dem Sinne möchte ich dir ganz herzlich danken für das schöne Gespräch, lieber Wolfram.
Danke dir. Ich nehme vielleicht noch kurz einen kleinen Hinweis mit ins Gespräch rein, wenn das noch passt.
Gerne.
Du hast ja auf meine Einführung in Batesons Werk rekurriert. Es gibt noch ein dickeres Buch, das heißt Auf den Spuren ökologischen Bewusstseins. Das ist 4-mal so lang. Da ist das Gesamtwerk von Bateson beschrieben. Also wer sich interessiert, in die Tiefe zu gehen und das vielleicht mitzunehmen beim Lesen des Originals. Aber Bateson lässt sich heute besser lesen als vor 30 Jahren. Davon bin ich überzeugt. Das hast du ja anfangs auch angesprochen gehabt.
Ja, wir verstehen es heute besser vielleicht, weil schon einfach mehr gelernt wurde. Sag nochmal den Titel des Buchs und dann verlinken wir es auch sehr gerne nochmal in den Shownotes.
Auf den Spuren ökologischen Bewusstseins. Eine Analyse des Gesamtwerks von Gregory Bateson.
Wunderbar. Vielen Dank, lieber Wolfram, für diesen Lesetipp. Da guckt jetzt bestimmt jemand sehr gerne einmal rein. Also tschüss.
Danke dir und einen schönen Tag. Tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.